Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. Es waren dramatische Momente, die sich vor 10 Jahren in der Türkei abgespielt haben, als in der Nacht von 15. auf 16. Juli Teile des Militärs einen Putschversuch unternahmen. Gegen 22 Uhr besetzten die Soldaten Brücken und Straßen in Istanbul. Über Ankara stiegen Kampfflugzeuge auf. Staatliche Gebäude wurden angegriffen, das Parlament beschossen, Flughäfen besetzt, Medienhäuser gestürmt. Tausende Zivilisten folgten dem Aufruf von Präsident Erdogan, sich den Putschisten in den Weg zu stellen. Bei den Zusammenstößen kamen mehr als 250 Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Der Aufstand wurde schließlich niedergeschlagen. In der Folge begann in der Türkei eine beispiellose Säuberungswelle. Die Regierung machte die Bewegung des Predigers Gülen verantwortlich und verhaftete Zehntausende Menschen, 100.000 Staatsbedienstete wurden entlassen oder suspendiert. Das politische System wurde zu einem Präsidialsystem umgebaut, mit deutlich erweiterten Befugnissen für Recep Tayyip Erdogan. Viele sehen in der Türkei mittlerweile eine Autokratie. ORF-Korrespondentin Rosa Lyon berichtet darüber, welche Zäsur der gescheiterte Putschversuch vor 10 Jahren war und wie sich die Türkei seitdem verändert hat.
1960, 1971, 1980. In diesen Jahren gelangen Staatsstreiche in der Türkei. 3 gewählte Regierungen wurden vom türkischen Militär gestürzt. 1979 kam der postmoderne Coup, ganz ohne Waffen. Die Androhung alleine reichte aus, um die Regierung zu Fall zu bringen. Im Jahr 2016 scheiterte der Putschversuch. Und doch markiert der 15. Juli vor 10 Jahren jenen Tag, der die Türkei verändert hat wie kaum ein anderer. Justiz, Militär, Polizei, Medien, Schulen, Universitäten, das gesamte politische System. Alles hat sich infolge des gescheiterten Putschversuchs verändert. Die Macht wurde konzentriert, und zwar beim Präsidenten, bei Recep Tayyip Erdogan. Er selbst nannte die Ereignisse eine Gnade Gottes.
Ausgehend von der Überzeugung, dass in allem etwas Gutes steckt, ist der Aufstand letztlich eine große Gnade Gottes für uns. Warum? Weil er dazu beitragen wird, unsere Streitkräfte, die makellos sein sollten, zu säubern.
Die berühmte mehr als 1500 Meter lange Bosporusbrücke wurde zum Schauplatz. Kurz vor 22 Uhr sprangen Soldaten mit Gewehren aus Lastwagen auf die Brücke, die Europa mit Asien verbindet. Panzer rückten vor, besetzten eine Fahrtrichtung. Hubschrauber und Kampfjets waren über Istanbul und Ankara zu hören. 8000 Militärs sollen am Putschversuch beteiligt gewesen sein. Das Parlament in Ankara wurde bombardiert. Kampfhubschrauber beschossen das Hauptquartier des Geheimdienstes, Polizeistationen und Menschen auf den Straßen. Zehntausende Bürger, regierungstreue Polizisten und Soldaten folgten dem Aufruf Erdogans und blockierten die Putschisten. Es gab heftige Schusswechsel mit Kriegswaffen. Ein paar Stunden später, in den frühen Morgenstunden, brach der Putsch zusammen. Rund 3000 Menschen wurden verletzt, mehr als 250 kamen ums Leben, darunter Erol Olcuk, Erdogans Berater und Wahlkampfmanager, sowie dessen 17-jähriger Sohn Abdullah. Nihal Olcuk, Mutter, Ehefrau und Partnerin.
Erol Olcuk war die Zunge Erdogans. Er war seine Stimme. Er hat in Erdogans Ohr geflüstert, was die Menschen hören wollten. Nach dem 15. Juli konnte Erdogan nie wieder den Ton so treffen, die Wellenlänge der Gesellschaft. Erdogans Stimme wurde zum Schweigen gebracht. Erol Olcuk war Erdogans Sprachrohr. Nach dem 15. Juli wurde die präsidiale Kommunikationsbehörde gegründet. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke das Gebäude hat, aber es ist ein riesiges Gebäude. Und eines Tages blieb ich stehen, als ich in Ankara daran vorbeikam und schaute mir dieses riesige Gebäude an und sagte zu mir, Erol Olcuk, da arbeiten bestimmt mindestens 5000 Leute. Sie alle konnten dich nicht ersetzen.
Am 17. Juli 2016 wurden Erol und Abdullah Olcuk beerdigt. Beide waren 2 Tage zuvor auf der Bosporusbrücke gewesen, hatten sich wie viele andere Zivilisten den Soldaten entgegengestellt. Beim Begräbnis zeigte sich Erdogan emotional.
Erol war mein Begleiter auf meinem Weg.
Abdullah.
Er war ein brillanter Bub. Ich kann nicht weitersprechen. Möge Gott ihn ins Paradies lassen.
Damit etwas realistischer wirkt, muss man vielleicht das opfern, was einem selbst am nächsten ist.
Nihal Olcuk hatte jahrelang eng mit Recep Tayyip Erdogan und seiner Frau zusammengearbeitet. Seit dem Begräbnis hat sie die beiden nicht mehr gesehen.
Weder Emine noch Tayyip sind zu mir gekommen, um ihr Beileid auszudrücken. Doch am Sarg meines Kindes weinten sie. Jahrelang haben sie Fotos von sich an den Gräbern veröffentlicht.
Nihal Olcuk zählt zu jenen Menschen in der Türkei, die nicht davon überzeugt sind, dass die offizielle Darstellung und die Realität übereinstimmen.
Ja, das war ein Putsch. Aber wem und welchem Zweck er diente, können wir heute, 10 Jahre später, viel klarer erkennen. Es hat sich das System in der Türkei verändert. Das Parlament, die Namen haben sich verändert. Das Kapital hat sich verändert. Die Wissenschaft. Eigentlich hat sich für die Gesellschaft sehr vieles verändert.
Can Dündar, Journalist und Dokumentarfilmer, hat in seiner ZDF-Dokumentation Kampf der Bosporusbrücke, die Türkei und der gescheiterte Putschversuch, die Ereignisse und die unterschiedlichen Theorien dazu aufgearbeitet.
Diejenigen, die sagen, die Regierung habe alles organisiert, unterschätzen meiner Meinung nach die Rolle der Gülen-Bewegung innerhalb des Staates. Dabei sollte man die keinesfalls unterschätzen. Sie hatten tatsächlich die Macht, so etwas zu tun. Und meiner Meinung nach haben sie es versucht. Diejenigen, die sagen, das sei ausschließlich eine Operation Gülens gewesen, unterschätzen, wie sehr die Regierung davon profitiert hat und meiner Meinung nach sogar in letzter Minute den Weg dafür freigemacht hat.
Vorabinformationen über das Putschvorhaben hätten die Vorbereitungen untergraben, so Can Dündar. Den Putsch um einige Stunden vor verlegt und letztlich zum Scheitern gebracht. Was dem Scheitern folgte, hat die Türkei grundlegend verändert.
Wenn wir auf die 100-jährige türkische Geschichte zurückblicken, war die Ausrufung der Republik der erste Wendepunkt in der Geschichte. Und der andere war der 15. Juli. Politisch gesehen wurde damit die Tür zu einer Ära geöffnet, in der die gesamte Macht in einer Hand konzentriert ist.
Tausende Richter und Staatsanwälte wurden ihrer Ämter enthoben und ersetzt, sowie hunderttausende Beamte.
Es herrschte ein Klima der Angst. Es gab sehr intensive Verhaftungen. Die Türkei wurde plötzlich zum größten Journalistengefängnis der Welt. Daraus entstand massive Selbstzensur.
Und viele gingen ins Exil. Auch Can Dündar lebt nicht mehr in der Türkei, sondern in Berlin. Er ist zum Zusehen aus der Ferne gezwungen. Europäische Politikerinnen und Politiker hätten mehr tun sollen, als schweigend hinzunehmen, was in der Türkei passiert, so Can Dündar. Die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel meinte am 16. Juli 2016:
Im Namen der ganzen Bundesregierung verurteile ich den Versuch türkischer Militäreinheiten, die gewählte Regierung und den gewählten Präsidenten ihres Landes gewaltsam zu stürzen, auf das Schärfste. Deutschland steht an der Seite all derjenigen in der Türkei, die die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigen. Es ist und bleibt das Recht des Volkes, in freien Wahlen zu bestimmen, wer es regiert.
Tatenlos hätte Europa in den darauffolgenden 10 Jahren zugesehen, wie die Türkei zur Autokratie wurde, kritisiert der Journalist und Dokumentarfilmer Can Dündar. Und zwar aus einem Grund, des Flüchtlingsabkommens wegen.
Da der Putschversuch und der Flüchtlingsstrom in denselben Zeitraum fielen, zog es Europa vor, Erdogan nicht zu verärgern oder zu beunruhigen. Dieses Schweigen Europas hat einen wesentlichen Beitrag zur Zerstörung der Demokratie in der Türkei geleistet.
Nach offiziellen Angaben des türkischen Militärs waren an dem Staatsstreich mehr als 8000 Militärs beteiligt, mit 35 Kampfflugzeugen Flugzeugen, 37 Hubschraubern, 64 Panzern und 3 Kriegsschiffen. Die Strafaktionen danach reichten weit über die Armee hinaus. Gerichte, Schulen und Unternehmen wurden gesäubert, hunderte Medien und Verlage geschlossen, mehr als 170 Journalisten hinter Gitter gebracht. Recep Tayyip Erdogan nutzte die Gelegenheit, er konzentrierte die Macht. Er änderte die Verfassung, schaffte das parlamentarische System ab und führte das Präsidialsystem ein, erinnert sich Fatma Bostan Ünsal, Politologin und Gründungsmitglied der AKP, Recep Tayyip Erdogans Partei.
Şimdi Türkiye'de parlamenter sistemin alışkanlığı var. Daha Cumhuriyet
In der Türkei ist man an das parlamentarische System gewöhnt, schon vor der Gründung der Republik. Seit 1876 gab es ein parlamentarisches System. Plötzlich wurde auf das Präsidialsystem umgestellt und es wurde als türkisches Modell bezeichnet. Wenn man von einem Präsidialsystem spricht, denkt man in vielerlei Hinsicht an das System der USA und alle nehmen an, es wäre ähnlich. Doch die Türkei und die USA sind überhaupt nicht vergleichbar.
In den USA sind die Befugnisse des Präsidenten nicht unbegrenzt. Für die Ernennung von Ministern und Botschaftern bedarf es der Zustimmung des Kongresses. Im türkischen System gäbe es das nicht, meint die Politologin Fatma Bostan Ünsal.
Wenn der Präsident es wünscht, unterliegt die Ernennung von Botschaftern oder Ministern keiner Zustimmung durch eine andere Instanz. Einer Person wurden also extrem weitreichende Befugnisse übertragen. Aus diesem Grund verwenden manche den Begriff patrimonialer Sultanismus.
In einem patrimonial-sultanistischen System verschwimmen die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Interessen. Macht konzentriert sich auf eine Person. Posten und Ressourcen werden aufgrund persönlicher Loyalitäten verteilt. Gerichte, Parlament, Verwaltung und Sicherheitsapparate werden einer Führung untergeordnet. In der Türkei werden dieser Tage oft Verordnungen erlassen und Korrekturverordnungen. Keine andere Instanz hat die Kontrollbefugnisse. Daher gäbe es auch eine Vielzahl an Korrekturdekreten, so Fatma Bostan Ünsal.
Zuletzt haben wir etwa die Schließung der Bilgi-Universität erlebt. Sie wurde kurz vor den Abschlussprüfungen plötzlich geschlossen, ohne Rücksicht auf die Studierenden. Und 2 bis 3 Tage später wurde sie wieder geöffnet durch einen neuen Präsidialerlass.
Die türkische Tradition des Parlamentarismus wurde nach dem gescheiterten Putschversuch vor 10 Jahren über Bord geworfen. Die Entscheidungsgewalt beim Präsidentenamt vereint.
Wir haben unsere Tradition des parlamentarischen Systems an einem einzigen Tag zunichte gemacht.
Fatma Bostan Ünsal hatte die AKP, die Partei von Recep Tayyip Erdogan, im Jahr 2001 mitbegründet. Sie wollte als Kopftuchträgerin nicht länger diskriminiert werden.
Als Tayyip Erdogan die AKP gründete, waren wir Frauen mit Kopftuch aus dem Bildungs-, Arbeits- und politischen Leben ausgeschlossen. Uns blieben sowohl ein Hochschulstudium als auch eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst verwehrt.
Mittlerweile tragen viele Türkinnen im öffentlichen Dienst, bei der Polizei und an den Universitäten Kopftuch. Trotz dieses Erfolgs ist Fatma Bostan Ünsal heute weder Parteimitglied, noch wählt sie die AKP. Und mit Kritik an den Entwicklungen seit dem 15. Juli 2016 hält sie nicht hinter dem Berg. Ankara erklärte den muslimischen Prediger Fethullah Gülen zum Schuldigen Nummer 1. Gegen 2 Millionen Menschen wurde Anklage erhoben. Darunter viele, die nichts mit den Vorfällen zu tun hatten und ebenso wenig mit der Gülen-Bewegung, so Fatma Bostan Ünsal.
Was konnte ein Grund sein, wegen Terrorismus vor Gericht zu kommen? Zum Beispiel ein Konto bei Bankasya. Das war eine der Gülen-Bewegung nahestehende Bank. Wenn man dort ein Konto hatte, kann man als Mitglied einer terroristischen Vereinigung vor Gericht gestellt werden. Rund 2 Millionen Menschen hatten da ein Konto. Nur einige wenige wurden wegen Terrorismus angeklagt. Das schafft einen sehr willkürlichen Spielraum. Man kann also bestrafen, wen man will.
Fethullah Gülen, der Prediger, der eine islamische Bewegung mit weltweit rund 8 Millionen Anhängern anführte, war jahrelang Freund und Verbündeter von Recep Tayyip Erdogan gewesen. Erdogan und Gülen einte einst die Ablehnung der von Atatürk geprägten säkularen Ordnung. Die Trennung Trennung von Religion und Staat. Im Jahr 1999 wurde ein Mitschnitt einer Rede Gülens öffentlich.
Ihr müsst in die Arterien des Systems eindringen, ohne dabei bemerkt zu werden. Das ist sehr wichtig für unsere Zukunft.
Gülen zog in die USA und unterstützte von da aus Erdogans neu gegründete AKP. Als Dank stiegen Gülens Anhänger in Regierungen und Behörden auf, zogen ins Parlament ein. Ohne Partei und ohne offiziellen Titel war Fethullah Gülen im Zentrum des türkischen Machtsystems angekommen.
Sie waren darauf vorbereitet. Ihr Motto lautete: infiltrieren. Ihr Codewort war infiltrieren. Ich sage das mit Bedauern. Ich habe Briefe an viele Staatschefs in Europa und anderswo geschrieben. Sie dringen ein, habe ich geschrieben. Sie dringen auch bei euch ein. Sie haben uns nichts Gutes gebracht. Sie werden auch euch nicht unberührt lassen.
Nihal Olçok, die Mann und Kind beim Putschversuch verloren hat, nennt die Struktur von FETÖ, der Fethullah-Terrororganisation von Gülen, unvergleichbar.
Die FETÖ-Struktur, das ist wichtig, ähnelt keiner anderen organisatorischen Struktur. Weder der Freimaurerei, noch der der Illuminaten, noch irgendeiner Untergrundstruktur. Was sie am besten beherrschen, ist die Farbe zu wechseln, wie ein Chamäleon. Wo auch immer sie eindringen, das ist die eigentliche Gefahr.
Die Freundschaft zwischen Erdogan und Gülen zerbrach bereits Jahre vor dem Putsch. Genauer gesagt im Jahr 2012, als die von Gülen stark dominierte Justiz den damaligen Chef des türkischen Geheimdienstes MIT, Hakan Fidan, vorgehen wollte. Mittlerweile ist er Außenminister der Türkei. Monatelang herrschte Kalter Krieg. 2013 wurden 89 Menschen festgenommen, darunter die Söhne des Innenministers, des Wirtschaftsministers sowie des Ministers für Umwelt und Stadtentwicklung. Gülen zielte direkt auf die AKP und war Erdogan zu mächtig geworden. Als die Staatsanwaltschaft eine neue Verhaftungswelle vorbereitete, diesmal sollte auch Erdogans Sohn Bilal festgenommen werden, umstellten Erdogans Sicherheitskräfte seine Residenz in Istanbul, bereit auf Polizeikräfte zu schießen, denen sie vorwarfen, im Auftrag der Gülen-Bewegung zu handeln. Die Abschreckung gelang. Doch dann verbreiteten Gülen-Medien unter anderem ein Telefongespräch zwischen Bilal Erdogan und seinem Vater. Da fragte Recep Tayyip Erdogan seinen Sohn, wie viel Geld er zu Hause aufbewahre. Bilals Antwort: nur wenig, etwa 30 Millionen Euro. Der Vater wies ihn an, das Geld verschwinden zu lassen. Erdogan bezeichnete diese Telefonmitschnitte als Montage. Der Machtkampf eskalierte weiter. Gülen-Schulen wurden geschlossen und damit wurde die Lebensader der Bewegung gekappt, die inzwischen offen Krieg gegen Erdogan führte. Und dann kam der 15. Juli. Und was wurde aus den Gülen-Anhängerinnen und Anhängern? Der Journalist Can Dündar.
Ein Teil ist im Gefängnis, ein bedeutender Teil. Ein Teil ist im Exil. Große Menschenmassen sind verängstigt, weil jederzeit die Gefahr einer Verhaftung besteht. Sie warten entweder still darauf, dass eine Amnestie erlassen wird oder dass es zu einer Einigung mit der Regierung kommt.
Vor dem Putschversuch 2016 hatte Fethullah Gülen mehr als 2000 Schulen in rund 160 Ländern. Auf allen Kontinenten gibt es weiterhin Standorte, in manchen Ländern sogar Universitäten. Nach dem Putschversuch übernahm eine staatliche türkische Stiftung knapp 300 Schulen in 23 Ländern. Auch im restlichen Bildungsbereich der Türkei blieb kaum ein Stein auf dem anderen, erinnert sich Mustafa Aydin, Professor für internationale Beziehungen an der Kadir Has Universität und Mitglied des Rates für internationale Beziehungen der Türkei. Bis zum Jahr 2016 stieg die Zahl der Studierenden, der Studienplätze und der Lehrenden laufend. Das änderte sich schlagartig, erinnert sich Mustafa Aydın.
Die türkische Hochschulbildung beginnt zu schrumpfen. Das heißt, die Zahl der Bewerber für die Universitätsaufnahmeprüfung sinkt. Die Zahl derjenigen, die einen Studienplatz erhalten, hingegen steigt. Die Zahl derjenigen, die im Ausland studieren wollen, steigt. Die Zahl derjenigen, die in die Türkei ziehen wollen, sinkt. Daher befindet sich die türkische Hochschulbildung jetzt an dem Punkt, an dem Abteilungen und Fakultäten geschlossen werden. So einen Wandel erleben wir derzeit.
Auch die Wirtschaft änderte sich enorm. Eine Vielzahl von Geschäftsleuten mit bedeutendem Einfluss, auch politischem Einfluss, wurden bis dahin von einem kleinen Kreis kontrolliert. Gülen war ökonomisch stark.
Wir sprechen von einer finanziellen Macht, einer wirtschaftlichen Macht, die als anatolischer Tiger oder muslimischer Calvinist bezeichnet wurde und sowohl die Außenpolitik als auch die Wirtschaftspolitik beeinflusst hat. Sie wurde nach diesem Putschversuch beseitigt durch staatliche Maßnahmen. Die von ihnen übernommenen Strukturen gingen in die Hände anderer Menschen über. Daher ist auch von einem Kapitalwechsel oder einem Besitzerwechsel die Rede. Die Menschen, die diese Strukturen damals übernommen haben, haben inzwischen ebenfalls eine gewisse wirtschaftliche Größe und Macht erreicht.
Die Gülen-Bewegung versuchte auch über Medien Einfluss auf Öffentlichkeit und Staat auszuüben. Ihre älteste und stärkste Zeitschrift hieß Sisinte, wörtlich übersetzt Infiltration. Es gab Fernsehsender und Nachrichtenagenturen. Mit der AKP an der Macht wurden die gülenistischen Medien deutlich mächtiger. Gülenisten kauften Bugün TV und wurden beim Staatssender TRT stark. Und Dutzende Medienplattformen gingen online. Einige davon waren verborgene Gülen-Anhänger. Nach dem Putschversuch wurden alle Zeitschriften, Fernsehsender, Nachrichtenagenturen und Online-Medien geschlossen, die Mitarbeiter vor Gericht gestellt und in vielen Fällen zu Haftstrafen verurteilt. Die AKP nutzte diese Gelegenheit auch, um unerwünschte Kritiker loszuwerden, selbst wenn diese nichts mit der Gülen-Bewegung zu tun hatten. 3 Nachrichtenagenturen, 16 Fernsehsender, 23 Radiosender, 45 Zeitungen, 15 Zeitschriften sowie 29 Verlage wurden geschlossen. Diese Politik wird bis heute fortgesetzt. Zahlreiche Journalisten wurden in den vergangenen Jahren ohne jegliche Beweise strafrechtlich verfolgt. Stets wurden sie beschuldigt, Mitglieder der Gülen-Bewegung zu sein. Auch Can Dündar wurde wegen eines Berichts inhaftiert, der Waffenlieferungen des MIT, des türkischen Geheimdienstes, an die Terrororganisation IS belegte. Dündar stützte seinen Bericht auf eine Operation eines Staatsanwalts gegen ein MIT-Team, das die Waffen über die Grenze transportieren sollte.
Sie konnten den Bericht nicht widerlegen, aber mit der Begründung, dass es sich um ein Staatsgeheimnis handle und darüber nicht geschrieben werden dürfe, wurde meine Inhaftierung angeordnet. 2 wurde eine verschärfte lebenslange Freiheitsstrafe beantragt.
Schließlich wurde Can Dündar beschuldigt, der Gülen-Bewegung zuzuarbeiten. Ahmet Zeki Üçok war Vorsitzender des Militärgerichts und später Oberstaatsanwalt des Luftwaffenkommandos der Türkei. Insgesamt 27 Ermittlungs- und Gerichtsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Er wurde aus den türkischen Streitkräften ausgeschlossen. Ahmet Zeki Üçok hat viel zu kritisieren, insbesondere wie Richter- und Staatsanwaltsposten ausgetauscht wurden.
Das heißt, es gab in den Medien zahlreiche Berichte darüber, dass Anwälte, die ehemalige Führungskräfte der AKP waren, zu Richtern und Staatsanwälten ernannt wurden. Auch das ist wieder wie früher. Früher hatten die Fethullah-Anhänger die Macht. Jetzt sind es andere Bewegungen, die Richter werden. In einem Beruf, der völlige Unparteilichkeit und Unabhängigkeit erfordert. Ich halte das für falsch.
Das Vertrauen der Menschen in die türkische Justiz sei im Keller.
Meiner Meinung nach hätte man nach dem 15. Juli aus den Fehlern des Putsches Lehren ziehen und eine viel bessere Struktur schaffen können. Hätten wir ein System aufbauen können, das aus Soldaten, Richtern und Staatsanwälten besteht, die nicht unter dem Einfluss irgendeiner Institution, Organisation oder Partei stehen, wäre unser Vertrauen in die Justiz heute viel größer. Wir hätten ein System schaffen können, in dem sich keine Ereignisse wiederholen, wie sie die türkischen Streitkräfte in der Vergangenheit erlebt haben. Ich bin der Ansicht, dass diese Chance bis heute nicht genutzt wurde, aber noch ist es nicht zu spät.
Am 15. Juli 2016 dringen die Putschisten zu später Stunde im türkischen Staatsfernsehen TRT ein und zwingen die Moderatorin dazu, ihre Botschaft zu verlesen.
Die Staatsführung wird vom Rat für Frieden im Inland übernommen.
Doch es sollte anders kommen. Fethullah Gülen's Putsch wurde verhindert. Recep Tayyip Erdogan, von dem einige Stunden lang nicht klar war, wo er sich befand, meldete sich über CNN Türk per Telefon zu Wort und gab höchstpersönlich den Befehl an Türkinnen und Türken aus, sich gegen Soldaten und Panzer zu stellen.
Ich rufe mein Volk dazu auf, auf die Plätze unserer Städte zu gehen und zu den Flughäfen. Die mit Panzern und Geschützen sind in der Minderheit. Es gibt keine größere Macht als die des Volkes.
Die Telefongesellschaft Türkcell verschickte eine SMS an alle Kunden, an beinahe jeden zweiten Menschen in der Türkei.
An die wertgeschätzten Kinder der türkischen Nation. Diese Bewegung in Ankara und Istanbul wurde seitens eines kleinen Kaders mit Erpressung von gepanzerten Fahrzeugen und Waffen des Staates durchgeführt. Ich rufe euch auf die Straße zu gehen und auf eure Nation aufzupassen. Pass auf dein Land auf. Recep Tayyip Erdogan.
Die Nachricht des Präsidenten erreichte mehr als 30 Millionen Menschen. Zudem mobilisierte die staatliche Religionsbehörde Diyanet die Imame von Istanbul und Ankara. Unter den Zivilisten, die sich gegen die putschenden Soldaten stellten, Erol Olcok und sein 17-jähriger Sohn Abdullah. Nihal Olcok hat am 15. Juli vor 10 Jahren ihren Ehemann und ihr Kind verloren.
Wenn wir heute auf die Türkei blicken, sehen wir viel Gewalt. Denn tief im Inneren herrscht Wut und noch tiefer sitzt die Angst. Die Angst ist grundlegend. Unser Lebensgefühl ist Angst.
Da Can Dündar in seiner Abwesenheit vor 6 Jahren zu 18 Jahren und 9 Monaten Haft wegen Spionage und weiteren 8 Jahren und 9 Monaten wegen Terrorunterstützung verurteilt wurde, gilt er in der Türkei als flüchtig. Sein Vermögen, seine Wohnung in Istanbul, seine Bibliothek und sein Haus am Mittelmeer wurden beschlagnahmt. Can Dündar war seit 10 Jahren nicht mehr in der Türkei. Doch er hält Kontakt und verliert den politischen Diskurs nicht aus den Augen.
Ich denke, es hat sich jetzt eine noch viel größere Wut aufgestaut. Denn nach dem Bürgermeister, für den sie gestimmt haben, wird nun auch die Partei, für die sie gestimmt haben, von der Regierung angegriffen. Und jeder, mit dem ich gesprochen habe, spricht von der großen, aufgestauten Wut im Land. Niemand kann wirklich vorhersagen, was aus dieser Wut werden wird.
Die rot beleuchtete Brücke ist viel genutzte Verbindung zwischen Asien und Europa. Sie ist beliebtes Fotomotiv und wie viele andere Orte in der Türkei bestens überwacht. Menschenansammlungen sind grundsätzlich nicht gerne gesehen, wurden in den vergangenen Jahren besonders oft verboten. Selbst um die Fußball-Weltmeisterschaft gab es kein gemeinsames Zusehen, außerdem keine 1. Mai-Feiern, keine Pride-Demonstrationen etc. Stattdessen stehen Verhaftungen, Hausdurchsuchungen und Prozesse auf der Tagesordnung, auch gegen Journalisten und Kabarettisten.
Recep Tayyip Erdogan hat sich von einem schüchternen Diktator zu einem selbstsicheren Diktator entwickelt. Wenn man außer Acht lässt, was uns widerfahren ist, ist es ein bedeutender individueller Fortschritt.
Deniz Göktaş ist seit 2 Wochen hinter Gittern wegen öffentlicher Anstiftung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit und Beleidigung des Präsidenten. Die Sorge ist groß, die Menschen könnten ihrer Wut Luft machen. Der Wut darüber, dass Recep Tayyip Erdogan nach dem gescheiterten Putschversuch in der Nacht des 15. Juli aus der Türkei gemacht hat. Viele nennen es Autokratie. Im Nachhinein betrachtet ist klarer, warum er einst von Gottes Gnaden gesprochen hatte. Die Macht ist nun in beinahe jeder Hinsicht bei ihm konzentriert. In der Justiz, der Polizei, der Wissenschaft, der Wirtschaft, beim Militär und bei den Medien. Doch der Zuspruch der Wählerinnen und Wähler kommt ihm zunehmend abhanden. Die Regionalwahlen im Mai 2024 lösten ein Beben aus. Die größte Oppositionspartei, die kemalistische CHP, ging erstmals seit Jahrzehnten als landesweit stärkste Kraft hervor. Die regierende islamisch-konservative AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan verlor drastisch an Boden und landete zum ersten Mal seit ihrer Gründung auf Platz 2. Seither wird hart gegen CHP-Politiker vorgegangen. Allen voran gegen Ekrem İmamoğlu, den Istanbuler Oberbürgermeister. Er gilt als größter Konkurrent Erdogans. İmamoğlu sitzt seit mehr als einem Jahr hinter Gittern. Ihm wird viel vorgeworfen, unter anderem Korruption und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es drohen ihm einige tausend Jahre Haft. Dieser Tage sei in der Türkei kein Putsch zu erwarten, meint der Journalist Can Dündar, denn das Militär sei unter Kontrolle. Allerdings sei die Türkei generell alles andere als berechenbar.
Die Türkei ist wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, was drin ist,
sagt der Journalist Can Dündar in einem Bericht von Rosa Lyon. Morgen hören Sie unser erstes Journal-Panorama-Sommergespräch. Helene Seelmann spricht mit Generalmajor Silvia Sperandio, Leiterin des militärischen Gesundheitswesens. Für heute sagt Monika Feldner-Zimmermann Danke fürs Zuhören.